Zu meinem Beruf gehört seit vielen Jahren auch, dass ich durch das ganze Land reise und Vorträge halte per Zug. Das mache ich seit einigen Jahren hier von Marburg aus. Das habe ich auch schon früher gemacht, bevor wir als Familie nach Marburg zogen. Damals haben wir in Greifswald gewohnt, an der Ostsee im äußersten Nordosten Deutschlands. Wunderschöne Stadt, wunderschöne Gegend, allerdings von allem anderen in Deutschland richtig weit weg. Jede einzelne Zugfahrt war sehr lange. Hinzu kam das übliche Bahnchaos, das war damals schon genauso wie heute. Und ich weiß noch, dass ich oft verspätet zu Hause ankam, manchmal auch gar nicht oder erst am nächsten Morgen, und alle möglichen und unmöglichen Unterbrechungen unterwegs erlebt habe. Ich weiß zum Beispiel, wie in einer Winternacht mal der Zug 20 Minuten vor Greifswald auf irgendeinem Landbahnhof hielt und nicht weiterfuhr, weil irgendwelche Gleise festgefroren waren und die Leute stiegen ein und aus und warteten, ob was passiert. Und dann kam irgendwann die Durchsage des Zugführers: Wir möchten Sie bitten, wenigstens nicht immer ein- und auszusteigen und die Türen zu öffnen. Die Wärme im Zug ist das Einzige, was uns noch bleibt. Und ich weiß noch, wie ich manchmal, wenn ich dann nach solchen langen, langen Zugfahrten zu Hause ankam, in diesem schönen Bahnhof in Greifswald, vom Gefühl her so ein bisschen wie ein Präriebahnhof, nur in kalt, im Halbdunkel am Bahnhofsgebäude, manchmal auf diesem menschenleeren Bahnsteig, sich dann doch noch zwei Gestalten aus dem Halbdunkel lösten. Eine groß und eine klein. Meine Frau und unsere erste Tochter, die damals geboren war, noch ziemlich klein war, und die mich vom Bahnhof abholten. Und ich war so froh, zu Hause zu sein und die beiden wiederzusehen. Abschied kann richtig schwer sein. Sich von Menschen verabschieden kann richtig schwer sein. Erst recht, wenn man sich von lieben Menschen für lange Zeit verabschiedet. Oder gar, wenn man sich diesseits des Himmels erst einmal für immer verabschiedet. Der Abschied wird aber leichter, ein bisschen leichter, wenn ich weiß, wie schön das Wiedersehen ist. Genauso funktionieren auch die sogenannten Abschiedsreden von Jesus im Johannesevangelium, Johannes 13 bis 17. Das sind Reden, Gespräche, die Jesus hält, führt im kleinen Kreis der Jünger. Die Jünger haben sich so in so einen kleinen Raum zurückgezogen. Sie spüren, irgendwas ist im Gange, die Stadt brodelt, Gerüchte gehen hin und her, man will Jesus aus dem Weg schaffen, es wird gefährlich, es ist alles so ein bisschen unheimlich. Und Jesus holt sie so zusammen und sagt: Pass mal auf. Ich muss euch was sagen. Ich gehe ins Leiden und das wird nicht leicht. Es wird richtig traurig, auch für euch. Es wird schmerzhaft und traurig. Aber ich gehe ins Leiden und ich gehe durch das Leiden hindurch. Und am Ende, ganz am Ende, sind wir wieder alle zusammen. Und er meint damit zunächst einmal die Auferstehung. Also er geht ans Kreuz und dann wird er von den Toten auferstehen. Und er meint aber zusätzlich auch das Ende der Zeiten. Wenn er ganz am Ende der Zeiten wiederkommt und ein neuer Himmel und eine neue Erde anbricht. Das heißt, Jesus sagt: Pass mal auf, liebe Leute, es wird richtig traurig und da gibt es nichts schön zu reden. Aber am Ende, ganz am Ende, wird es ganz gut. Deswegen sind diese Reden, diese sogenannten Abschiedsreden von Jesus, mit das Beste, was man anwenden kann gegen die derzeit grassierende Herbstdepression oder auch nachrichteninduzierte Verzweiflung. Wenden wir sie also mal an. Aus unserem Text schauen wir uns zwei Dinge genau an. Ich gehe durch diesen Text, Johannes 16, 20 bis 33, in zwei großen Schritten. Erstens, Grund zur Trauer, Grund zur Vorfreude. Grund zur Trauer, Grund zur Vorfreude. Ich lese noch einmal die Verse 20 und 21 aus Johannes 16. Jesus sagt: Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet weinen und klagen, aber diese Welt wird sich freuen. Ja, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Es ist wie bei einer Frau. Sie leidet Schmerzen, wenn sie ein Kind zur Welt bringt. Ihre Stunde ist gekommen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an ihre Angst. Sie freut sich nur noch, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Jesus ist an dieser Stelle ganz schön nüchtern. Er sagt, ihr werdet weinen und klagen. Er sagt nicht: Hey, du, ich muss euch was sagen. Kann sein, dass es so ein kleines bisschen unlustig wird. Nein, ihr werdet weinen und klagen. So wird das sein. Das ist typisch Bibel. Die Bibel beschönigt nichts. Die sagt, natürlich, es gibt in dieser Weltzeit Krieg und Krankheit und Krisen. Das gibt es alles. Da gibt es nichts schön zu reden. Nur alles das hat nicht das letzte Wort. Manche finden es ja taktlos, wenn man sagt, dass es irgendwo ein Happy End gibt. Es gibt so Leute, die sagen, nee, ich gucke lieber so skandinavische Filme, wo es immer schlecht ausgeht oder so. Ja. Mag ja sein, dass man das in der Kunst und Kultur irgendwie nicht immer so toll findet, so ein Happy End. Die Bibel findet ein Happy End überhaupt nicht taktlos. Die Bibel schwelgt im Happy End für diese Welt. Und deswegen sagt Jesus auch hier, ihr werdet traurig sein und das heißt, ihr werdet erstmal unterm Kreuz stehen und richtig traurig sein. Die Jünger werden unterm Kreuz stehen und denken, Jesus ist gescheitert. Das war's. Wir haben auf die falsche Karte gesetzt. Wir haben unser Leben für was völlig Falsches investiert. Wir haben uns Hoffnung gemacht und das war alles für die Katz. Komm, vergessen wir das Ganze. Und sie fühlen sich leer und ausgelaugt. Das heißt, die Traurigkeit von Jesus wird benannt. Sie wird von Jesus benannt, aber sie wird von Jesus auch begrenzt. Die Traurigkeit wird benannt, aber sie wird auch begrenzt, nämlich durch die Auferstehung. Jesus sagt nämlich weiter, ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Und genau das werden die Jünger erleben bei der Auferstehung. Es gibt ja viele tolle Texte über die Auferstehung im Neuen Testament. Einer meiner Lieblingstexte ist diese Stelle in Lukas 24, wo die Jünger zusammensitzen und die haben irgendwie gehört, das Grab soll leer sein. Sie wissen es aber immer noch nicht so richtig, ob sie das glauben können. Plötzlich erscheint Jesus unter ihnen. Sie sind alle so ein bisschen erschreckt und denken, huch, was ist das? Und Jesus in großer Coolness sagt erstmal, hey, peace. Also Friede sei mit euch, ne? Friede sei mit euch. Und übrigens, habt ihr was zu essen? Und dann isst er erstmal und mit vollem Mund sagt er, jetzt guck mich nicht so an, ich bin kein Gespenst und so weiter. Also die Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Das merkt man an diesen Texten. Das werden die Jünger erleben, wenn Jesus auferstanden ist. Und das wird die ganze Welt erleben, wenn Jesus wiederkommt. Und die Toten von Mariupol werden auferstehen. Und die Toten von Butscha werden auferstehen. Und die Schlechter, die sie umgebracht haben, werden von Gott zur Rechenschaft gezogen. Und es wird endlich Frieden sein. Das Gefühl, das Jesus hier anspricht, sagt er, das Gefühl, das euch am besten hilft, diesen Zusammenhang von Schmerz und Freude zu verstehen, das Gefühl, das euch am besten hilft, das zu verstehen, das ist das von einer Geburt. Bei einer Geburt hängen Schmerz und Freude auch ganz eng zusammen. Und ich gebe offen zu, ich rede hier als Außenstehender. Ich habe noch kein Kind geboren. Ich durfte es aber miterleben. Und ich sage das jetzt ohne jede Anbiederung. Ich habe einen unglaublichen Respekt davor, dass Frauen Menschen zur Welt bringen. Weil das natürlich eine Grenzerfahrung ist. Die Menschen an ihre Grenzen bringt, unglaublich schmerzhaft sein kann. Aber die Freude, die ist genauso grenzenlos. Der Schmerz bringt Menschen an Grenzen, aber diese Freude, so einen neuen kleinen Erdenbürger in der Hand zu halten, so ein neues, lebendiges, warmes Bündelmensch, frisch geschlüpft, diese Freude ist grenzenlos. Jesus sagt, haltet dieses Gefühl fest, ganz genauso wird auch eure Freude sein am Ende der Zeiten. Und ihr werdet merken, der Schmerz dieser Weltzeit und die Freude der kommenden Welt, die hängen zusammen. Und nicht nur das, sagt Jesus, nicht nur die Freude wird grenzenlos sein, auch die Klarheit wird grenzenlos sein. Für die Jünger ist ja vieles noch rätselhaft von dem, was Jesus sagt. Gerade im Johannesevangelium, wo es so viele lange Gespräche zwischen Jesus und den Jüngern gibt, die da beschrieben werden, machen die Jünger nicht immer so eine fürchterlich gute Figur. Die sagen immer, was, wie, verstehen wir nicht, erklär doch mal. So, also die sind jetzt nicht so fürchterlich schlau. Und jetzt sind sie so richtig froh, dass sie ausnahmsweise mal was verstehen. Sie sagen nämlich in Vers 29, jetzt sprichst du offen und unverhüllt und redest nicht mehr in rätselhaften Worten. Und Jesus sagt, ja, stimmt, aber wisst ihr was? Am Ende ist nicht nur alles klar, zum Beispiel wer ich bin, dass ich wirklich eins bin mit Gott, sondern am Ende müsst ihr nicht mal mehr fragen. In Vers 23 heißt es, an diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. An diesem Tag, wenn ich wiederkomme und die neue Welt beginnt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das ist vielleicht der wichtigste Vers dieses Textes, vielleicht einer der wichtigsten Verse des Neuen Testamentes. Ich arbeite ja beruflich viel mit Fragen. Ich diskutiere mit Menschen, die Fragen an den Glauben haben. Und ich finde, Fragen an den Glauben sind berechtigt und verdienen gute und durchdachte Antworten. Skepsis ist sinnvoll und gehört mit guten Argumenten ausgeräumt. Ich stelle mir allerdings vor, ganz am Ende, wenn Jesus wiederkommt und die neue Welt einläutet, dann stehen wir vor ihm, den Kopf voller Fragen, das Herz voller Sorgen. Und wir schauen ihn an und schauen die Welt an, die er gemacht hat und sagen, und dann wollte ich nach, ach nee, schon gut. Erstens, Grund zur Trauer, Grund zur Vorfreude. Zweitens, Angst ist menschlich, Jesus ist stärker. Ich lese die letzten Verse unseres Textes, Vers 32 und 33. Seht doch, die Stunde kommt, ja, sie ist schon da. Man wird euch auseinandertreiben, jeden dorthin, wo ihr herkommt, und mich lasst ihr allein zurück. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Jesus stellt die Jünger also darauf ein, ihr werdet nicht nur traurig sein, ihr werdet auch zweifeln, ihr werdet mich im Stich lassen. Unterm Kreuz, die Jünger lassen alle Jesus im Stich. Ein paar von den Frauen bleiben übrig, die halten Jesus noch die Stange, aber die Jünger, so der engste Kreis, sind alle weg. Und wir wissen, dass sie in diesem Moment, wo Jesus ihnen das sagt, das noch weit von sich weisen und sagen, was? Ich? Nein, ich lasse dich nicht im Stich, auf keinen Fall, das wird nicht passieren. Aber wir wissen, dass sie es aber doch gemacht haben und im entscheidenden Moment gesagt haben, Jesus, nein, den kenne ich nicht, na, wer soll das sein? Ich habe mit dem nichts zu tun. Und hinterher haben sie sich in Grund und Boden geschämt. Aber das, selbst das, ist Teil des Plans. Jesus am Kreuz nimmt nämlich alle menschliche Schuld auf sich, auch das Versagen, auch das Weglaufen, auch das im Stich lassen, nichts überfordert ihn. Und deswegen kennt er unsere Angst, auch unsere Unzuverlässigkeit, aber auch die hindert ihn nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. In der Luther-Übersetzung, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch dieser Satz ist so wichtig, dass man ihn sich genauer anschauen sollte. Und ich leihe mir dabei Gedanken von dem großen evangelischen Theologen Karl Barth in meinen eigenen Worten. Ich habe die Welt besiegt. Schauen wir uns mal jedes Wort dieses Satzes an. Ich, Jesus, nicht irgendein theoretischer, weit weg existierender Gott, irgendwas Unklares, Nebulöses. Ich, Jesus, dieser Jesus Christus, habe. Das heißt, das ist geschehen. Es ist getan. Es ist ein abgeschlossener Vorgang. Wir sehen es nur noch nicht, aber es ist eigentlich schon geregelt. Ich habe fertig. Gut, das hat Jesus so nicht gesagt, aber das ist damit gemeint. Die Welt, das heißt die ganze Realität, alles das, was uns beschwert, Schwierigkeiten macht, alles das, was kompliziert ist, unheimlich beängstigend, alles das ist von Jesus überwunden, besiegt oder auch überwunden. Das heißt, das war auch für Jesus schmerzhaft. Es hat ihn selbst das Leben gekostet am Kreuz und er hat es dennoch getan für uns. Und jetzt ist es klar, auch wenn wir es am Ende der Zeiten erst eindeutig sehen werden. Das heißt, die Welt hat nicht das letzte Wort. Nicht Trauer, nicht Schmerz, nicht Krieg, sondern ganz am Ende wird es klar sein, Jesus hat das letzte Wort. Und falls das trotzdem noch so ein bisschen weit weg klingt, genau dieser Jesus ist jetzt schon hier unter uns. Und er scheint ein Faible dafür zu haben, Menschen, denen es gerade besonders schlecht geht, auf eine besonders eindrückliche Weise zu begegnen. Eine entfernte Bekannte von mir aus der Ukraine, die in Kiew missionarische Studierendenarbeit macht, hat mal folgende Geschichte erzählt und sie hat es öffentlich auf einer großen Konferenz erzählt, deswegen erzähle ich die Geschichte auch weiter. Sie hat gesagt, wenige Wochen nach Beginn des Krieges, als die Russen noch versucht haben, Kiew zu erobern, hat eine Freundin von ihr, eine junge Mutter mit zwei Kindern, versucht, von den russisch besetzten Territorien hinter die ukrainischen Linien zu kommen. Bei Nacht ist sie mit ihren kleinen Kindern dahin gewandert, nachts singend, betend, worshipend übers dunkle Feld gelangt, bis sie dann irgendwann bei den ersten ukrainischen Soldaten ankam und in Sicherheit war. Und einer von diesen Soldaten sagte, wo ist denn der andere? Ihr seid ja nur zu dritt, ihr wart doch vorher zu viert. Wie zu viert? Nein, wir sind zu dritt. Nein, ihr wart doch zu viert. Da war doch ein Mann dabei, der hat euch geführt. Und diese Frau sagte, und ich erzähle es so, wie sie es sagte, sie lächelte und sagte, tja, das muss wohl Jesus gewesen sein. In der Welt habt ihr Angst, aber fasst Mut. Ich habe die Welt besiegt. Davon leben wir. Amen.